Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Dieser Podcast wird unterstützt von Dr. Oetker. Ladies and Gentlemen, mein heutiger Gast muss nicht groß vorgestellt werden. Es ist Wolfgang Job. What a life. Er gehört zu dieser inzwischen klein gewordenen Gruppe von Designern, die aufregende und auch sehr unterschiedliche Modejahrzehnte stilbildend mitgestaltet haben. Job wurde in Potsdam geboren und lebte als Kind auf dem Familiengut der Großeltern am Park von Sanssouci, auf das er später zurückkommen sollte. Dorthin lud er mich auch für dieses Gespräch ein. Das Mastermind hinter den Labels Job und Wunderkind ist unverändert kreativ. Dieses emsige Gehirn spuckt weiterhin Ideen aus. Apropos, wissen Sie eigentlich, was Spuckkuchen ist? Gleich schon.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour zu einem ungewöhnlichen Außentermin heute mal. Toast Hawaii ist zu dir nach Potsdam gereist. Wir sitzen neben der Küche. Wir sitzen jetzt gerade nicht in der Küche, wir sitzen neben der Küche.
Genau.
Und haben.
Aber es hatte trotzdem hier, wo du sitzt, sehr viel mit Fressen zu tun.
Ja.
Ich sage Fressen, weil links waren die Kühe und rechts die Schweine. Und hier in der Mitte, also der Mittelgang, in dem wir hier praktisch sitzen, fiel das Heu, das Stroh runter
und wurde verteilt. Ja, es waren Stallungen früher. Ja. Ja. Davon ist heute nichts mehr zu sehen, wenn man hier sitzt. Also ich möchte dem Hörer und der Hörerin einfach nur das Gefühl, jetzt hier anzufangen, dieses Gelände zu skizzieren, würde gar nicht klappen. Aber stellen Sie sich einfach vor, Sie sind im Urlaub und haben Ihr Zimmer bezogen und alles ausgepackt und sagen, jetzt ist der Moment, in dem wir uns runtersetzen und einen Kaffee trinken, ausatmen und denken, oh, ist das schön hier. Und so sitzt man hier in eurem Garten auf der Terrasse. Das ist unglaublich.
Ja, vor allen Dingen nach auch langer Reise bin ich ja auch hierher zurückgekehrt. Ich habe auch darüber ein Buch geschrieben, über die Suche und diese Reise und auch, dass man vielleicht entweder immer da war oder nie ankommt.
Aha, okay.
Und das Buch heißt In der einzig möglichen Zeit, weil viele Dinge sind eine Verabredung mit der Zeit. Auch wie wir essen, wie wir leben, wie wir uns kleiden, auch manchmal wie wir lieben, ist auch eine bestimmte Verabredung mit der Gesellschaft oder mit der Zeit.
Gibt es ein ganz typisches Lebensmittel für dich? Also wenn man so eine Rechnung aufmachen würde, wovon hast du in deinem Leben wohl am meisten gegessen?
Vielleicht von Quark.
Ja, wirklich? Bist du so ein Quark-Fan?
In meinem ersten Buch, wie hieß das eigentlich, im Wolfspelz, da lasse ich mein alter Ego Wolf sagen, ach, ist alles so interessant hier und Chinatown hat so chinesische Küchen, aber nirgendwo gibt's Quark. Und mein alter Ego fragte auch, gibt es eigentlich außerhalb von zu Hause Quark? Also als Bezeichnung sicherlich nichts und als Qualität glaube ich auch nicht. Aber immer wenn ich hier ankam in Potsdam, also in Bornstedt bei Potsdam, bei Sanssouci, hat Tante Ulla einen Quarkkuchen gebacken, ohne Boden, sondern nur mit Grieß.
Ja.
Also die Form, die gebutterte Form wurde mit Grieß ausgestäubt und dann kam der angerührte Quark hinein.
Es gibt ja viele Menschen, die auf Kohlenhydrate verzichten, in den letzten Jahren immer mehr. Ja? Also wo du sagst, ohne Boden, ein Kuchen ohne Boden.
Ja, komisch, ich mag ehrlich gesagt auch keinen Boden. Ich habe ganz früh schon, bevor die Diskussion Kohlenhydrat ja oder nein, habe ich angefangen, alles abzuessen von einer Torte bis auf den Boden.
Mhm.
Früchte abgepolkt, den Belag abgepolkt.
Abgepolkt, das heißt, also runtergenommen, ja?
Ja, ja, so gepult.
Okay, durftest du das früher? Also das war eine andere Zeit. Ne? Als du Kind warst, das war eine andere Zeit. Da pulte man nichts zur Seite, da musste man wahrscheinlich alles essen. Da war man froh.
Und man wollte auch alles essen und man hatte auch gar nicht viel Kenntnis von bestimmten Dingen. Also ich weiß nur noch, in der DDR, das war ja hier diese Heimat, war lange in dem System der DDR zu Hause oder auch gefangen. Also meine Familie fühlte sich da eher gefangen in dem System. waren sehr, sehr viele Dinge unbekannt. Und auf positive Art und Weise auch saisonal nur. Aber zum Beispiel die erste Banane, die ich irgendwann, ich glaube, da war ich 4 Jahre alt, irgendwie zugeworfen bekam von irgendwelchen amerikanischen Soldaten vom Wagen runter, vom Militärauto runtergeworfen. Die gab ich gleich weiter, weil ich die so eklig fand.
Ah.
Ja.
War dir zu die Konsistenz war, oder war es dir zu süß?
Die war mir fremd, so mehlig und weder süß noch sauer. Also die war mir ganz fremd.
Ganz unbekannt. Aber du wusstest auch, dass man die polen muss, dass man die Schale abmachen muss.
Ja, das
muss,
war natürlich ganz raffiniert. Ich dachte, da sind Reißverschlüsse drin.
Nein, ist mal ganz im Ernst. Ja. Also ich meine, wenn man nicht weiß, was eine Banane ist.
Es gibt kein praktischeres Gemüse eigentlich, ne? Was man so gut schälen kann und was auch eigentlich so viele Zwecke auf einmal erfüllt. Es kann dich ja wirklich komplett ernähren.
Du bist Jahrgang 1944. Ja. Das heißt, als du zur Welt gekommen bist, gab es auch die
Bomben
DDR
auch
noch. Ja, und es gab die DDR noch gar nicht.
Nein, die ist 1949 gegründet.
Es gab aber dieses Haus hier schon, diese Stallungen, dieses Gelände, das deiner Familie gehörte. In der ersten Zeit hast du gar nicht hier gelebt. Ihr seid geflüchtet, deine Mutter.
Nein, auch nicht. Da hat meine Mutter ganz großen Wert drauf gelegt, dass sie nicht geflüchtet ist, sondern legal ausgezogen. Denn wie sie zum Schrecken und zur Wut meines Vaters immer wieder betonte, ohne meine Möbel wäre ich auch gar nicht gegangen.
Als du hierher gekommen bist, als du hier zurückgekommen bist, wie alt warst du da?
Ich muss es jetzt mal kurz korrigieren, weil das ist sicherlich sonst missverständlich.
Okay.
Mein Vater wurde 1953 erst aus amerikanischer und dann aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassen. Er war Journalist und haderte bis zu seinem Tod mit dem Schicksal, da er doch nur Theaterkritiker war, wieso er dann diese Strafe absitzen musste. Journalisten wurden einfach mal verhaftet, weil sie für das faschistische System angeblich Reklame schrieben.
Mhm.
Aber da er nur Theaterstücke beschrieb, konnte er es nicht verstehen, was ihm geschah. Also er war ein halbes Jahr in amerikanischer Kriegsgefangenschaft, ging dann trotzig nach Potsdam, obwohl ihn alle warnten, geh doch bitte nach Hamburg, da ist deine Frau schon. Ich war da schon mit meiner Mutter in Hamburg. Die war mit Gemüsewagen dorthin geflüchtet, weil man dachte, der Engländer, der sitzt da in Hamburg, das ist besser als der Russe. Und mein Vater kam dann hier an und Tante Ulla empfing ihn. Und später dann auch sagte Tante Ulla etwas maliziös, Schwester meiner Mutter, einer musste sich um den armen Mann hier kümmern. Und ich glaube, das war sehr umfassend, dieser Kümmern.
Verstehe.
Dieses Kümmern. Jedenfalls hat mein Vater getaucht, der 1953 dann nochmal auf, ist dann, wie gesagt, hier vorstellig geworden. Für mich war er ein total fremder Mann. Er verschwand dann auch gleich wieder. Und dann verschwand meine Mutter irgendwie. Und ich fragte immer, muss ich auch hier weg? Und man erklärte Kindern damals nicht gerne die Politik und die Pläne der Erwachsenen, und man sagte zu mir, nein, nie. Und eines Morgens dann, traumatischerweise, wurde ich aus dem Bett gerissen, angezogen von Tante Ulla und nach Braunschweig gebracht. Und dann sind wir nur legal ausgezogen und ich durfte deswegen sofort wieder zurückkommen, als Tourist praktisch, mit Touristenvisum. Und das habe ich dann auch sofort getan, in allen Ferien zurück hierher. Und ich hatte quasi ein Doppelleben. Ich lebte eigentlich weiter hier und wie strafversetzt.
In Braunschweig.
In Braunschweig.
Und wie alt warst du, als du nach Braunschweig
8 Jahre
gebracht
alt.
Wurdest? Und in welche Zeit fällt die Zeit des Spuckkuchens?
In die Zeit, als meine Großmutter und mein Großvater noch tätig waren und auf den gepachteten oder eigenen Feldern Kartoffeln buddeln ließen. Und ich war dann oft bei dem Ernteeinsatz dabei.
Ja.
Und es gab, wie gesagt, Spuckkuchen.
Was ist Spuckkuchen?
Für Kirschzeit. Es wurde, meine Großmutter backte, manche sagen auch Bug, also das heißt aber backte, auf großen Blechen jeden Abend Kuchen, um die Landarbeiter und wer damit fuhr, zu versorgen. Und die Kirschen wurden unausgesteint auf den Boden gekippt, weil zum Aussteinen hatte wirklich keine Zeit.
Ja.
Und man musste immer aufpassen, dass man nicht auf die Kerne biss.
Ja.
Und also man saß da in der Pause beim Ernten und spuckte die Kirschkerne aus. Also hier ist der Kuchen von vornherein Spuckkuchen.
Das heißt, da wo man Spuckkuchen isst, sollte man vorsichtig sein, wenn man barfuß läuft.
Noch schlimmer ist es, dass die Jacketkrone fliegt.
Ne? Aua, ja, stimmt. Oh Gott, da muss wirklich aufpassen.
Wie die Porzellantasse in der Mitte durch.
Dein Vater war in Kriegsgefangenschaft. Jemand, der diese Art von Entbehrung, den Krieg sowieso, aber auch gerade eine Kriegsgefangenschaft erlebt hat, der hat, glaube ich, den vermeintlich selbstverständlichen Dingen des Lebens gegenüber noch mal eine andere Einstellung. Und vor allen Dingen auch gerade zum Essen.
Ja.
Hat dein Vater mit dir über Essen gesprochen?
Ja. Also ich war ja manchmal etwas mäklig. Ich hatte dann auch so eine Zeit, vielleicht war es der Protest, also wo ich eher so fast magersüchtig war. Also ich mäkelte.
Über welches Alter sprechen wir?
Ich spreche jetzt über das Alter so 12.
Ah ja.
Fühlte mich einsam, unverstanden, hing meinen Träumen hinterher, hörte nicht richtig zu in der Schule. Und auch meinem Vater, wenn er anfing, mit einem Vortragston mir etwas zu erklären, konnte ich, physisch funktionierte ich nicht. Ich hörte es einfach nicht.
Und gibt es dennoch aus dieser Zeit etwas, von dem du merkst, dass du es übernommen hast, dass du zum Beispiel gemerkt hast, so Omas und Tanten haben früher nie Brot weggeworfen. Nie.
Ja, ich auch nicht.
Weil das ist so bis zum heutigen, und das hat sich ja fortgesetzt. Also das machen wir hoffentlich auch
Weil
nicht.
Weil Brot hat ja auch einen metaphorischen Begriff, das hat Bilder.
Für Nahrung, ja.
Und man denkt eben auch, unser täglich Brot gibt uns heute, es kommt in Gebeten vor, Jesus brach das Brot. Und das Brotbrechen hat so etwas mit Teilen zu tun, mit einer Gemeinde und hat was Heiliges irgendwie. Und ich kann auch Brot nur wegwerfen, wenn es wirklich verschimmelt ist. Ich esse, um jetzt was ganz Persönliches zu sagen, ich esse Brot auch nur getoastet. Es kann bei mir ruhig trocken sein. Mhm. Ich toaste es sowieso und mag es lieber, wenn es knackt bricht, als wenn es so den Mund so füllt mit durchgekautem weichen Zeug.
Also auch frisches Brot toastest du, ja?
Ja, weil es bekommt einfach besser.
Habe ich auch schon
gesagt. Also ich fühle mich so, auf Englisch sagt man, bloated, wenn ich frisches Brot gegessen habe.
Ja. Gibt es etwas anderes, wovor du dich wirklich, ich weiß jetzt nicht, es muss jetzt nicht ekeln sein, wo du sagst,
doch.
Was ist es?
Gibt es noch was?
Was denn?
Es gab so verlorene Eier in Mehl-Senfsoße. Also alle Soßen wurden ja in der Mehlschwitze angelegt. Ne? Und dadurch auch üppig, denn man musste ja die Leute satt kriegen. Also Soße und Quetschkartoffel in allen Variationen. Also Fleisch gab es, wie gesagt, höchstens am Sonntag. Und Montag gab es immer die Soße nochmal verlängert mit Kartoffeln. Wie gesagt, es gab mal so Stampfkartoffeln mit einer Senfsoße und da drin so ein Essigwasser, glaube ich, hartgekochtes Ei, was innen so bläulich aussah.
Ah ja.
Und damit war bei mir nichts zu machen.
Also bist du denn so der kleine Prinz gewesen, weil du ja schon teilweise in so einem Matriarchat groß geworden bist, oder?
Ja, ich war schon der kleine Prinz. Ich war ziemlich charmant, glaube ich, und konnte auch sehr früh zeichnen und bin sehr autodidaktisch ohnehin mein ganzes Leben lang gewesen. Also ich habe mir da einiges selber beigebracht und konnte damit ganz schön punkten. Und das hat mein Vater natürlich, den ich mit 8 Jahren kennenlernte, zur richtigen Annahme verleitet, dass ich ein verwöhnter Bengel sei und versuchte mit akuter und äußerster Strenge gegenzuwirken. Und diese zwei Extreme führten zu dem, was wir heute sehen. Also was soll ich jetzt machen?
Oh, okay.
Im Sommer wurde auch gedroschen hier auf dem Hof. Also Korn gedroschen mit so einer alten Dreschmaschine, die immer so ratterte. Und Frauen nahmen auf der einen Seite immer die Strohgarben an sich und mussten die umwickeln und zur Seite stellen. Und die anderen schaufelten das Korn. Und wenn diese Woche vorüber war, die Dreschwoche, dann saßen Tausende von Spatzen auf den Steinen und pickten verbliebene Körner. Und da hat mein Großvater die Schrotflinte geholt und von der obersten Stufe des anderen Hauses auf die Spatzen geschossen. Die wurden gerupft und aus den ganzen Spatzen wurde eine Art Gulaschsoße gekocht.
Oh nein!
Mit lauter, auch wir Vorsicht spucken, Schrotkugeln dran, mit Stampfkartoffeln. daran sieht man, dass man aß, was man zu kriegen bekam.
Ja, oder die Feinde. Es gab doch noch so einen Erpel, der auf dem, gab es nicht diesen Erpel, der auf dem Dach saß?
Ja, genau.
Der runtergeschossen wurde?
Die Flugenten, die nachher so schlau waren, als sie älter wurden, dass sie also wegflogen, aufs Dach flogen. Und mein Großvater kam eines Tages, also schimpft immer, ihr seid alle Schlappschwänze, ihr kriegt jetzt nicht hin, den Erpel zu fangen. Kriegten wir auch nicht hin, weil er saß oben auf dem Dach. Bis mein Großvater eines Tages mit dem totgeschlagenen Erpel in der Küche erschien. Ja, das war für mich auch damals schon oft sehr merkwürdig, dass Tiere, mit denen die Menschen schon gewohnt waren zu leben, ein gewalttätiges Ende nehmen mussten. Ich fragte meine Großmutter einmal, warum denn das so sei, damit nichts durcheinander kommt.
Ich finde es schon interessant, dass man, ich weiß immer nicht, ob dieses Schwarz-Weiß, ob es nicht auch einen Sinn gibt, dass man differenzieren kann und dass man sich auch zu so Zwischenlösungen durchringen kann. Ich bin da selbst sehr unsicher. Ich bin Vegetarierin geworden, ohne es mir vorgenommen zu haben.
Geht mir
das ist einfach gekommen im Laufe der Jahre, als hätte es sich immer weiter angeschlichen und jetzt bin ich an so einem Punkt. Ich esse Fisch weiterhin und das ist jetzt da, deswegen komme ich drauf. Mhm. Interessanterweise, man könnte ja jetzt auch sagen, oh, die Garnelen sind doch aber auch ganz süß mit ihren großen Augen. Finde ich jetzt nicht, die lösen nichts bei mir aus. Aber bei anderen Tieren...
Ich denke auch, die kommen alle aus dem Plastikpool aus Thailand und haben
sie
alle,
leben, ne?
alle Hormone und Gifte in sich reingekippt.
Deswegen sollte man sie wahrscheinlich eh nicht essen.
Man braucht sie mit einer Lackzucht anzugucken, da wird er mir schlecht.
Das stimmt.
Aber ich habe mir natürlich meine eigene Moral zurechtgelegt, mit der ich versuche, zurechtzukommen.
Und wie geht die, deine Moral?
Ich denke, bei Fischen und Meeresgetier, ich nehme sie aus einem anderen, aus einem anderen Biotop hinaus und sie werden ohnmächtig. So wie wenn ich trinken würde. Das ist, also ich lebe nicht im Wasser, ich lebe in diesem Element Luft. Und teile nicht praktisch die Lebensbedingungen. Aber Tiere, vor allen Dingen Säugetiere.
Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Okay.
Die praktisch, denen wir auch, aus welchen Gründen auch immer, das ewige Leben absprechen, uns aber sehr wohl, da fängt es bei mir eigentlich an. Ich finde, wir haben natürlich das Recht zu leben und das Recht zu essen. Wir haben das Recht, uns zu ernähren. Aber wir haben auch, wie es in der Bibel steht, und ich bin nicht unbedingt religiös, aber ich nehme die Bibel zum Beispiel als ein Geschichtsbuch mit recht guten Empfehlungen. Und Gott hat uns die Verantwortung für die Tiere gegeben. Das heißt nicht, dass wir sie in dieser Art und Weise ausbeuten dürfen, sondern wir haben Verpflichtung auch. Und wenn, das gilt natürlich generell für ein Lebensmittel, das Lebensmittel, dem ich das Leben nehme, damit ich leben kann, das haben Urvölker oder Naturvölker geopfert, geheiligt, um diesen Prozess der Schuld von sich abzuwenden, den man auf sich lädt, indem man tötet.
Es war natürlich auch existenzieller. Das haben wir, darüber können wir heute so nicht mehr sprechen. Und dass es existenziell für uns ist, Fleisch zu essen. Es ist brisanterweise umgekehrt, dass es für uns existenziell wird, wenn weiterhin so viele Menschen so viel
Absolut.
Fleisch essen.
Das Weil es wird es. Ja nicht nur Tierleben eigentlich entwürdigt. Der Tod ist durch die Plastiktüte im Supermarkt nicht mehr erkennbar. Es ist nur ein Stück Material.
Das ist es. Ich glaube, der Bezug dazu fehlt.
Wir wissen nicht, was es eigentlich, woher es kommt, wohin es geht und vor allen Dingen, wie viel Natur geopfert wird, damit wir diesen Fleischkonsum realisieren können.
Das ist keine Attacke und keine Kritik, aber du weißt, dass du vor 30 Jahren noch eine völlig andere Haltung dazu hattest. Du warst auch ein extrem erfolgreicher Pelz-Designer. Ja. Das ist immer wieder so ein Punkt, an dem du wahrscheinlich irgendwie in solchen Diskussionen...
Nein, ich nicht festgemacht.
Okay. Die Frage ist nämlich, zu der Zeit damals warst du ja auch schon jemand, der empathisch war und sensibel und sensitiv. Aber das Tor oder dieses Fenster, die Welt so zu sehen, wie du sie jetzt siehst, war noch nicht da, war noch nicht offen.
Ja.
Wie würdest du sagen... Wenn du jetzt mit Leuten sprichst, die heute auf dem Stand sind, auf dem du vor 30 Jahren bist, wie kann man diese Sensibilität für Leute erhöhen, die sagen, ach, oh, weißt du was, Wolfgang, ich lebe nur einmal, ich habe jetzt Lust, so einen schönen Hamburger zu essen.
Grill, wir haben jetzt die Grillsaison, so. Und die Deutschen müssen ja auch grillen.
Wie kann man das, also wie kann man Menschen heranführen, ohne dass man so missionarisch wirkt und ohne dass man gleich von so einem schreienden Kalb spricht, sodass die Leute sowieso weghören?
Ich glaube einfach, dass man das als einzelne Person gar nicht kann. Ich brauche mich auch überhaupt nicht aufzuregen. Ich finde ganz einfach, diese Art von Toleranz ist eben auch gestrig. Und da, finde ich, hat die Politik versagt. Und wenn du unsere Landwirtschaftsminister und Ministerinnen siehst, und diese Lobbyisten, wenn es um Schlachten und Tierwohl geht. Jetzt wird wieder mal darüber nachgedacht, ob das Tierwohl nicht zu verbessern sei oder sowas ähnliches. Habe ich gerade wieder gehört. Ach, was nimmt das doch für einen langsamen Weg nur? Was für ein Tempo wird da eingelegt? Das ist ja wirklich geradezu erschreckend.
Entweder oder. So, jetzt kommen wir zu der Runde Entweder oder. Mal sehen, wo wir da landen. Bier oder Wein?
Noch nie Bier.
Noch nie Bier?
Nein.
Weil du den Geschmack nicht magst?
Nein, schmeckt ja wie Babykotze.
Du hast Babykotze probiert, ja? Okay. Rotwein oder Weißwein?
Weißwein.
Welchen?
Zeit lang auch Rotwein, als ich mich so kuschelig zurückziehen wollte. Aber jetzt trinke ich nur Wein, wenn ich mich unterhalte.
Aha. Rührei oder Spiegelei?
Rührei, ja.
Pur?
Nee, ich brauche sehr viel, also ich mache es so. Also ich nehme Frühlingszwiebeln und Petersilie und fange an, die zuerst in Butter zu schmeißen. Und roste praktisch ein kleines bisschen dieses Gemüse an.
Ja.
Und tue ein kleines bisschen Prise Zucker sogar drauf. Und,
Zucker?
Und Salz.
Aha.
Und karamellisiere praktisch diese Frühlingszwiebeln und die Petersilie. Und dann kommt erst das Ei drauf, das ich vorher mit ein kleines bisschen süßer Sahne schlage.
Das ist das Sündigste.
Und das Rührei schmeckt wirklich leider sehr, sehr
wow.
gut.
Das ist wirklich sehr lecker. Machst du das mit 3 Eiern, wenn du das für dich machst? Wie viel machst du da rein?
Für mich esse ich nur 2.
Okay, und du machst das dann wahrscheinlich für mehrere Leute?
Ja, ich mache es auch hin und wieder für mich allein. Obwohl ich allein kaum Esskultur kenne.
Was heißt das?
Ich esse praktisch aus dem Papier.
Aus dem Papier?
Ja.
Was heißt das? Du gehst an den Kühlschrank und nimmst dir dann eine Scheibe Käse raus?
Ja, so ungefähr, ja, wirklich. Nimm Teller und sammel irgendwie was.
Wie startet denn dein Tag? Was bist denn du für ein Frühstücker?
Ich esse morgens meistens Porridge.
Sehr gesund,
ja,
soll das ja sein.
Weil ich im Alter ist man müder und schläft auch schlechter.
Mhm.
Und morgens versuche ich erstmal klarzukommen. Es gibt auch so eine Morgendepression, wenn man älter wird, weil der Kreislauf so unten ist. Und damit das in Gang kommt, belaste ich mich nicht so sehr.
Porridge. Machst du da frisches Obst
ja,
rein?
Ja, ein bisschen Banane und ein bisschen...
Da ist die Banane wieder, Kalium.
Ja, ein bisschen Banane und Beeren, wenn es die gibt. Weil ich habe neulich auch gerade gelesen, dass in Beeren ein Wirkstoff ist, der sogar kaputte Gehirnzellen wieder repariert.
Mhm. Okay. Und
also ich glaube, die heißen Bioflavonoide.
Ja, genau. Die werden oft auch zu Vitamin C gereicht.
Genau, Bioflavonoide.
Und so.
Toll, wenn man so Worte aussprechen kann, einfach.
Sauvignon und Bioflavonoide, wunderbar. So, und um wie viel Uhr circa frühstückst du? Hast du da so
um
eine Regelmäßigkeit?
Ja.
Aha. Und bekommst du dann schnell wieder Hunger?
Nein, ich bin kein sehr hungriger Mensch.
Oh.
Da habe ich ziemlich viel Glück. Wie gesagt, Uhrzeiten 70 Kilo.
Das heißt, dein Metabolismus, bist du so jemand, den man nicht mag, weil er sagt, ich kann essen, was ich will und ich nehme mich zu?
Ist so. Ich kann auch, was ich sehr gerne mag, sind wirklich so Sahnetorten. Mm. So mit Mousse au Chocolat und da oben drauf noch Schlagsahne. Ich esse überhaupt gar keinen Kuchen ohne Schlagsahne. Und ich hatte mal eine Zeit, als ich in New York wohnte, wo wir wirklich jeden Abend zu Mr. Chow gegangen sind, um die Ecke rum. Und da habe ich sehr viel Cranberry-Wodka getrunken. Und da habe ich etwas mehr gewogen, es waren 3 Kilo.
Oh.
Und jetzt, wo ich vielleicht einmal in der Woche Wein trinke, wirklich immer dasselbe.
Und gibt es, hältst du dich an so eine Regel, dass du sagst, dass du nach 20 Uhr nichts mehr isst? Oder ist das so nach Lust und Laune?
Meistens habe ich abends am meisten Appetit. Also das Abendessen schmeckt mir besser als das Mittagessen im Allgemeinen.
Ah ja, okay.
Werbung.
Dieser Podcast Toast Hawaii wird ja von Dr. Oetker unterstützt. Und so möchte ich in jeder Episode etwas einflechten, eine Geschichte oder ein Erlebnis, das mit dieser Marke etwas zu tun hat. Wer einen Umzug vor sich hat, wird ja mit all dem Kram, also wirklich all dem Kram, den er besitzt, konfrontiert. Mein letzter Umzug hat mir zudem aber gleich noch ein Psychogramm mitgeliefert und mir sehr deutlich gezeigt, welche Person ich mir zu sein wünsche. In einem der Kartons, die im Keller standen, entdeckte ich nämlich ein paar Kuchenformen und Backbleche, die kaum benutzt ein vom Tageslicht abgeschirmtes, trauriges Dasein fristeten. Und dann fiel es mir wieder ein, ich wollte doch endlich jemand werden, der auch auf kurzfristig ausgesprochenen Einladungen mit duftenden, noch warmen Kuchen auftaucht. Mit Zitronentart und Blechen voller Pflaumenkuchen. Ich wollte doch jemand sein, der auf die Frage, wow, hast du das alles selbst gemacht? Bescheiden lächelt. Und auf den Nachsatz, das sieht toll aus und wie das duftet, das muss doch wahnsinnig aufwendig sein. Nur kurz sagt, ach, mit den richtigen Zutaten ist das ein Klacks, das mache ich im Schlaf. Es gibt ja solche Menschen, es gibt viele davon. Man lädt sie sehr gerne zu Partys und auf Feste ein, denn sie kommen stets in Begleitung selbstgemachter Guacamole oder eben schnell mal in den Ofen geschobener Köstlichkeiten. Ich habe das leider nie so hinbekommen. Wenn ich backe, dann voller Stolz und Langsamkeit. Und jedes Stück Kuchen, jeder gebackene Keks wird mit einem prüfenden Blick verschenkt, der da sagt, weißt du es zu würdigen? Von diesen Backmomenten zeugen, hallo Dr. Oetker, zahllose, halb befüllte, angefangene Tütchen Backpulver und Vanillezucker, den ich mir erst mal eine halbe Stunde an die Nase halte, immer. Alle 3 Jahre entsorge ich nicht Verbrauchtes, um mich wenig später erneut damit einzudecken. Diese Tütchen habe ich eigentlich immer. Die Backformen und Bleche aus dem Keller habe ich bis auf 2, die ich auch wirklich brauche, verschenkt. Ich werde dieser andere Mensch nicht mehr. Aber Kuchen kann man sich ja auch kaufen oder auftauen. Apropos, ich sollte vielleicht mal wieder nachschauen, was sich so alles in meinem Tiefkühlschrank befindet. Ich habe gehört, dass du ein hervorragendes Risotto machst.
Ja, weil ich weiß, dass man sehr viel Flüssigkeit braucht. Und die meisten machen ein Reisgericht und kein Risotto.
Wie ist denn der Kniff, der Trick für das perfekte Risotto? Kannst du das mal verraten, wie du das machst?
Also ich in Olivenöl und ein kleines bisschen Butter, ich mische das, röste ich erstmal den Reis an. Und
ungekocht röstest du den Reis
an? Ich röste ihn zuerst an.
Aha.
Und dann, wie gesagt, habe ich meine Gemüsebrühe stehen. Mit der Spargelzeit, das Spargelwasser vom letzten Spargelgericht. Und kippe dann einmal kurz, also immer das Risotto muss nur gerade bedeckt sein mit Flüssigkeit. Mhm. Du rührst, du musst wirklich rühren, damit es vaporisiert, also verdampft. Dann kommt der nächste Guss dazu. Dann erst, sagen wir mal, ein großer Schuss Weißwein. Mhm. Dann nochmal ein bisschen gucken, ob es noch nicht, wenn es schon hart ist. Oder es muss noch ein bisschen Biss haben, ein kleines bisschen. Weil er zieht ja noch nach, die Flüssigkeit. Dann kommt der geriebene Parmesankäse darunter gehoben. Und
rühren.
Pilze, genau. Oder was auch immer, ganz zum Schluss. Deckel drauf, ausstellen, kurz
ziehen
lassen.
Und dann nochmal ziehen lassen, ne, so ein paar Minuten.
Und eventuell noch mal ein bisschen Wein oder irgendwas nachgießen, weil der Reis oft noch den Rest aufsaugt.
Mhm.
Und dann, wie gesagt, wenn er auf den Teller kommt, muss er noch zerfließen, der Risotto. Also er darf da nicht wie so ein Klumpen Reis stehen. Es muss noch ein bisschen wie eine ganz dicke Suppe zerfließen an den Außenkanten.
Bist du ein ganz guter Koch?
Ja, weil ich koche, glaube ich, nach Intelligenz. Ich überlege mir, was würde mit diesem Lebensmittel am besten passieren? Und das Lebensmittel erklärt es mir dann schon.
Vielleicht muss man dazu, oder
also
vielleicht muss man dann erklären.
Ich gucke den Fisch an und weiß ganz genau, will auf der Haut gebraten werden oder nicht.
Ah, okay, du bist
oder
vielleicht ein Medium.
Gerade Lachs, dass der Lachs auf keinen Fall durchgebraten sein darf. Äußerste Hitze, genug Fett und schnell dann auch wenden. Und zum Schluss nochmal wenden, kurz Deckel drauf, raus.
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Gibt es eine Sache, auf die du, wo man so sagt, oh, dass wir das damals gekauft haben, wie bescheuert, das haben wir nie genutzt? Es gibt doch manchmal so Geräte, so Dünster.
Oder also Dünster und sowas hatten wir alles nicht, aber es gab schon doofe Kaffeemaschinen, die dann rausflogen. So Espressomaschinen und so kommen wir nicht mehr in die Tüte.
Die toll aussahen, aber ja, dann so kompliziert waren, oder?
Ja, ich trinke Kaffee übrigens.
Wirklich? So einen löslichen Kaffee?
Ja, löslichen Kaffee, ja.
Aha, okay.
Das klingt jetzt so ganz gemein, aber ich mochte ganz früher ganz gerne den Filterkaffee, aber alles, was aus der Kaffeemaschine kommt, nervt mich.
Also wenn du irgendwo eingeladen bist,
ist so unpraktisch.
Trinkst du dann lieber einen Tee, als dass du so einen Espresso trinkst beispielsweise?
Ja, Espresso mag ich nicht so gern.
Okay.
Und schon gar nicht diese fertigen Hütchen mit dem
kondensierten Kaffee,
das ist mir eklig.
Nein, das
auch
geht
wenn
auch
George
nicht.
Clooney damit Milliardär geworden ist.
Ja, es ist komisch, oder? Dass der so umweltbesonnen ist und dann mit so einem Alukram Geld verdient. Ja. Nun arbeitest du in einer Branche, in der Essen nicht gerade zu den wesentlichen Dingen gehört und nicht unbedingt gehypt wird und der Genuss vielleicht hinten angestellt wird. Doch.
Weil Mode ist einfach diese Bewegung, diese Verabredung mit der Gesellschaft und Essen, Esskultur und Gerichte, ich meine, sind noch nie so modern, Esskulturen zu diskutieren wie heutzutage. So viele Fernsehsendungen mit diesen Köchen, die sich gegenseitig bekriegen und bekochen, ich meine, ich gucke mir das nie an, weil ich finde Kochsendungen eklig.
Was findest du daran? Warum eklig? Was meinst du mit
weil
eklig?
Weil ich finde, spricht es ja die Sinne, um die es geht, gar nicht an. Es geht ja nicht
weil man
um
nicht riechen kann, weil man es nicht schmecken kann.
Du kannst
es
nicht schmecken.
Kannst die Fantasie anregen.
Es ist immer so Wettbewerb, wer kriegt noch einen größeren Braten hin oder noch einen frischeren Fisch, wird da behauptet. Und ich weiß nicht, es wird so eine Materialschlacht, ist das irgendwie immer. Ist so unbescheiden, finde ich.
Aber tatsächlich ist ja die Branche, um die es geht, eine, in der man dünn sein sollte, in der,
Aber nicht nur die Branche. Ich finde, man sollte generell dünn sein.
Warum?
Weil es gesünder ist. Es ist einfach gesünder und appetitlicher. Also Menschen, die sich echt, es wird immer von meiner Branche und der Magersucht geredet. Ich war an der Ostsee und ich war in Spanien an einem Strand. Ich sehe keine magersüchtigen Leute, ich sehe nur fette Leute. Und zwar in überdurchschnittlicher Menge. Also proportional sehe ich wirklich lebensbedrohlich fette Kinder.
Ja, es stimmt, dass viele Kinder übergewichtig sind und dass tatsächlich die Deutschen wie auch die Amerikaner.
Ja, ist eigentlich amerikanisch.
Aber letztendlich können wir ja auch da wieder einfach den Versuch unternehmen zu differenzieren. Dieses Dünnsein ist ja die eine Sache. Ja. Und es ist gut, dass du für deine, oder es ist löblich, dass du für diese Branche auch so ein bisschen in die Bresche springst. Aber man weiß ja auch.
Ich springe jetzt gar nicht für die Branche. Ich muss es einfach nur erklären, dass Kleidung, die wir präsentieren wollen, sieht einfach cooler aus, wenn sie nicht stramm sitzt.
Dann macht sie
und
doch weiter.
Zu körperliche, zu viel Brust, Po, Busen wirkt sexuell oder körperlich. Und Mode soll etwas Ätherisches sein, soll sich bewegen und sich nicht, cool ist doch, was sich nicht anbiedert. Also das Dünne entzieht sich. Ganz einfach vom Volumen, das es beansprucht, entzieht sich aus dem Raum. Während die volle, fette Figur nimmt viel Raum.
Okay, nehmen wir mal die Mitte. Nehmen wir mal so eine Frau wie mich. Ich habe Kleidergröße 38.
Du bist absolut perfekt.
Ich weiß.
Ja, perfekt.
Nein, jetzt mal im Ernst. Ich weiß,
du bist ja noch kein Model.
Ich bin kein Model, aber ich meine jetzt, es muss ja auch getragen werden von Menschen. Ja. Ihr macht ja Mode nicht nur für Models, sondern ihr macht ja Mode für Menschen, die das auch tragen, für Frauen, die das auch tragen und die durchschnittliche Konfektionsgröße in Deutschland ist jetzt mal, nehmen wir mal die Extremen weg, aber würde ich jetzt mal sagen 38, 40 dann doch, eher 40 plus vielleicht. So. Und für diese Menschen, man könnte ja jetzt sagen, gut, dann entwerft doch, nehmt doch ein bisschen mehr Stoff, dass das diese Frauen auch tragen können. Denn letztendlich ist ja das, was du gerade beschreibst, dieses Dünnsein, geht natürlich mit einer immensen Freiheit einher für diejenigen, die es betrifft. Wer dünn ist und wer auch wie du so einen tollen Metabolismus hat, der kann sich alles überwerfen, das sieht immer cool aus. Ein enges T-Shirt sieht cool aus, ein weiter Sweatpulli sieht cool aus. Aber kann man sich ja nicht immer aussuchen. Und du weißt auch, dass die Menschen, die jahrelang und vielleicht ihr Leben lang versuchen, dünn zu sein oder dünn zu werden, nicht frei sind. Das sind keine Freigeister. Das sind Leute, ja, die sind also gefangen.
Ich muss sagen, was ich entwerfe, ist Illusion. Ich entwerfe keine Realität. Die Realität kommt hinterher, nach dem Entwurf. Dann wird der Vorschlag, der grundsätzliche Vorschlag ist eben an einem schlanken Person, international Verabredung, Mode ist eine Verabredung, an schlanken Personen gezeigt und getragen wird es an denen, die das Geld haben, die Fülligen, die Reifen, die Älteren und die können sich das leisten. Wir machen auch Mode für die, nur sieht sie anders aus, angezogen. Also okay. Ich sage immer, seit wir uns hier kennen, hier sitzen Mitarbeiter an der Ecke, wir machen Kleider, die aussehen, als ob sie die große Schwester getragen hätte. Und die Kleine zieht es an. Also es ist immer ein bisschen zu weit. Es sitzt nicht wirklich. Weil alles, was so sitzt, sieht so erwachsen aus. Was so überperfekt ist und so fein gemacht, das muss dann so aussehen, als ob das gar nicht geachtet wird. Also was schick ist in meinen Augen, ist, dass man sich gar nicht darum kümmert.
Das würde Yves Saint Laurent jetzt nicht sagen. Also mal abgesehen davon, dass das nicht mehr kann.
Yves Saint Laurent hätte das gesagt.
Aber es sah doch immer sehr akkurat aus und immer sehr ungetragen.
Bei Saint Laurent war das erste Mal, dass man aus dieser Petit Madame Nummer herauskam.
Aha.
Yves Saint Laurent war der Erste, der Alltagsmode gezeigt hat auf dem Laufsteg.
Was war das?
Nichts Feingemachtes, nichts Aufgetütetes wie bei Chanel, 30.000 Ketten und eine Blume auf dem Kopf. Nein, es waren die Frauen, die einfach geil aussahen. Ich kannte sie alle. Mit der einen habe ich einen Film gedreht, das war Violeta Sanchez. Jede Frau sah anders aus. Willy van Roy, also eine Blondine wie du mit langen blonden Haaren, eine Holländerin, die blieb einfach stehen auf dem Laufsteg und guckte alle an und zündete sich eine Zigarette an. Die Karin Reutfeldt hatte es mal richtig gesagt. Die Frauen dieser Generation hatten keine Handtasche. Die hatten ihre Hand in der Hosentasche, in der Männerhosentasche.
Super.
Oder in der Hand ihres Boyfriends. Ich wollte nur sagen, das war Saint Laurent. Das waren die Frauen mit dem Trenchcoat, die Frau mit dem Hosenanzug.
Ja, aber dann habe ich es natürlich jetzt total falsch reingeworfen.
Was wir versuchen zu zeigen, und das war mein Anliegen, auch Mode zu machen, ein Grad von Coolness, Unangepasstheit. Und auch Freiheit in dem Sinne, dass die Größe für mich überhaupt keine Rolle spielt.
Aber da sind wir wieder und
es darf keine Rolle spielen.
Ja, aber es spielt, das meine ich. Und jetzt wird es so eine philosophische Diskussion, die können wir jetzt auch nicht lösen. Aber du, ich sehe ja, mit welcher Unfreiheit die Menschen oft versuchen, im Übrigen auch immer mehr Männer, bei Frauen ist man es ja schon gewohnt, einem bestimmten Ideal zu entsprechen, nämlich so dünn zu sein. Und dabei vergessen sie, wer sie sind, weil sie die ganze Zeit versuchen, einem Ideal zu entsprechen, um diese vermeintliche Freiheit zu haben, des Dünnseins.
Es geht überhaupt gar nicht ums Dünnsein. Ich sehe davon gar nichts, was du erzählst. Ich gehe ins John Reed Gym fast jeden Tag, kenne all die Mädchen.
Ja.
Und all die Jungs da, dünn ist nicht eine einzige. Die sind alle muskulös heute. Das muss ich dir sagen. Es geht heute um eine Optimierung der physischen Präsenz, der Kraft, des Fitseins. Darum geht es heute. Es geht nicht mehr ums Dünnsein, es geht ums Fitsein. Darum. Und diese, wie ich vorhin sagte, die Angst vor der Dysmorphologie, ja, nicht mithalten zu können. Da wird wirklich sich geächtet und geknechtet. Da staune ich nur, was man sich dort also antut. Und die Mädchen tragen heute eine Mode, die wie für Hochleistungssportlerinnen. Bauchfrei, kurzes Top, alles ist stretch, dehnbar und trielastisch. Dazu gibt es dicke Turnschuhe und keine High Heels. Das Ideal ist die topfitte Supersportlerin. Es ist nicht mehr das dünne, schlappe Mädchen. Das war einmal in den frühen 90ern.
Ja, ich bin.
Aber das, worüber wir können darüber gar nicht mehr reden, weil dieses Bild ist längst verschwunden.
Ich wünschte, es wäre so und auch auf
es
die Gefahr hin, dass
immer
ich
wieder.
Ich sehe es an meinem Patenkind,
aber
die ist jetzt 16. Ja, natürlich.
Es ist natürlich gar nicht eine Frage der Mode, die sie danach machen wollen. Es, das, die Magersucht, die mich auch überfallen könnte, ist einfach dieses, das sich verweigern vor dem Erwachsensein, vor der Reife, denn nach der Reife kommt der Verfall. Das ist wie bei der Frucht so. Wir bewundern die frische, glatte Frucht, aber wenn sie überreif wird, dann wird sie eben auch schnell faulig. Und das ist für mich dieser Prozess selber auch, den ich in mir sehe. Auf den Fotos sehe ich es mehr, als wenn ich jetzt hier sitze. Ich finde, dass natürlich mein Foto mir immer weniger ähnlich sieht. Es gab Zeiten, wo mein Foto mir ähnlich sah. Weißt du? Ich bin nicht einverstanden mit dem Prozess der Reife und des Älterwerdens. Und finde eben auch, deswegen treibe ich Sport und esse, habe Gott sei Dank nicht so großen Appetit. Mir ist mein Schlanksein nicht so wichtig wie mein Fitsein. Ich will leistungsbereit sein und leistungsfähig, weil ich will mich nicht langweilen. Weil ich finde, es schlimmer ist, wenn man dann nicht mehr arbeiten kann. Was denn dann? Ich habe nicht gelernt, faul zu sein. Ich habe nicht gelernt, nichts zu tun. Mhm. Ich habe nicht gelernt, ein Rentner im Rentnerresort zu sein. Ich mag keinen Urlaub. Ich finde den Montag wunderbar. Ich hasse den Sonntag. Und ich glaube, darum geht es. Wenn wir uns über das sich verändernde Idealbild unterhalten, ist dieses Thema dünn, sind Ausnahmen.
Und zum Schluss das Dessert.
Okay, wir haben festgestellt, Espresso magst du nicht. Das heißt, du wirst kein Espresso bestellen, wenn du essen gehst. Wie beendest du? Du wirst, bist auch nicht der Typ für eine Zigarre. Du bist schon eigentlich der Typ für ein Dessert.
Ja, ich esse gerne Dessert. Süßspeisen esse ich sehr gerne. Alles Mögliche, aber nicht so schwere Sachen. Also ich esse gerne zum Beispiel im Restaurant eine Kugel Schokoladeneis und eine Kugel Zitroneneis.
Das zusammen?
Ja,
oh wow,
das, zusammen.
Das ist ja eine Kombi.
Ja, ich mag ganz gerne auch immer was Säuerliches dazu.
Ah, interessant. Okay, und dann
aber weißt du, früher war es natürlich viel schicker, nicht? Da hat man eine Zigarette geraucht nach dem Essen. Da war man wirklich dann mit durch. Da wusste man, das ist Schluss. Aber manchmal, ich rauche nun schon 20 Jahre nicht mehr, glaube ich. Vielleicht 15 Jahre. Ja, 15 Jahre, glaube ich, eher. Aber das war immer so, dann so schön geschickt. Und dann konnte man sich noch unterhalten irgendwie. Also manchmal habe ich so, mache ich noch die Pose, als ob ich den Zigarette halte.
Ja, das war ein schönes Ende für viele, vieles Essen. Ja, genau. Und zum Schluss ein Schnaps?
Nee.
Ist nicht wichtig.
Schnaps trinke ich gar nicht.
Okay. Also herzlichen Dank.
Ich danke auch.
Auch für die leckere, was haben wir gegessen? Was waren das für Ecken?
Das waren Splitterbrötchen heißt das. Oh. In Hamburg heißt es
Franzbrötchen war das nicht.
Das heißt Schlitter.
Wie so Croissant-Teig, ne? So ein bisschen.
Das ist so eine Art Blätterteig.
Laugenteig.
Aber in Lauge.
Lauge, ja, genau. Ja. Laugenblätterteig.
Ja.
Und was war das, was wir da drauf geschmiert haben?
Crème fraîche, also Crème double, sagt der Franzose.
Auch das noch.
Und selbstgekochte Marmelade.
Gott,
also ich habe sie nicht gekocht.
Aber das war wirklich mit Früchten aus deinem Garten. Okay, also das war jedenfalls sehr lecker. Und auch das eine gute Alternative, eine gute Idee, wenn man keinen Kuchen hat.
Ja, ich finde das auch. Das ist auch für die, die nicht so Süßmörder sind.
War schon ziemlich süß. Es war schon ziemlich süß, aber es war perfekt.
Ja, das liegt an der Marmelade. Aber man kann diese Splitterbrötchen natürlich auch sehr wohl mit einer Scheibe Räucherlachs belegen.
Natürlich, aber Biolachs.
Ja.
Da sind wir uns jetzt wohl
einig. Obwohl das Bio ist, glaube ich, eine super Marketing-Idee. Da werden wir, glaube ich, oft ganz schön hinters Licht geführt.
Wir glauben jetzt mal dran, dass wir glauben jetzt mal
was soll man noch tun?
Genau. Ja. Vielen Dank.
Danke auch.
Diese Episode wurde unterstützt von Dr. Oetker.
Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentinnen Kate Kubel und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.